Lesung aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 31 bis 39. Was wollen wir dem noch hinzufügen? Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle dahingegeben hat. Wie soll er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will gegen die Erwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es, der Recht spricht. Wer will da verurteilen? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja mehr noch, der auferweckt worden ist. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er tritt für uns ein. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis, Not oder Verfolgung, Hunger oder Blöße, Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen sind wir dem Tod ausgesetzt, den ganzen Tag, zu den Schafen gerechnet, die man zur Schlachtbank führt. Doch in all dem feiern wir den Sieg. Dank dem, der uns seine Liebe erwiesen hat. Denn ich bin mir ganz gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen.
Wir hören im Rahmen der Prophetentexte, die wir fortlaufend auslegen, die Verse 8 bis 17 aus dem 30. Kapitel des Buches Jesaja. Es ist interessant, am Anfang, da ist wie ein Übergang zu lesen von der mündlichen Prophetie zur Schriftprophetie, die nur noch geschrieben hat. Jesaja ist ja eher ein Schriftprophet, aber er hat anfangs auch verkündigt, und jetzt sagt Gott hier in Vers 8: Nun komm, schreibe es auf eine Tafel bei ihnen und verzeichne es in einem Buch, damit es an einem künftigen Tag Zeuge ist für alle Zeiten. Denn es ist ein widerspenstiges Volk, verlogene Kinder, Kinder, die nicht hören wollen auf die Weisung des Herrn, die zu den Sehern sprechen, seht nicht, und zu denen, die schauen, er schaut für uns nicht, was wahr ist, sagt uns Schmeichelhaftes, schaut Täuschungen. Weicht ab vom Weg, biegt ab vom Pfad, lasst uns in Ruhe mit dem Heiligen Israels. Darum so spricht der Heilige Israels, weil ihr dieses Wort verworfen habt und auf Gewalt vertraut habt und auf Arglist, und weil ihr euch darauf verlassen habt, darum wird diese Schuld für euch sein, wie ein Riss, der zum Einsturz führt, der aufbricht an einer hohen Mauer. Überraschend plötzlich kommt ihr Zusammenbruch. Und wenn er sie zerbricht, wird es sein, als zerbreche ein getöpferter Krug in Stücke zerschlagen, rücksichtslos. Und in seinen zerschlagenen Stücken wird man keine Scherbe finden, um Feuer von der Feuerstelle zu nehmen oder Wasser aus dem Tümpel zu schöpfen. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels: In Umkehr und Gelassenheit werdet ihr gerettet. In der Ruhe und im Vertrauen liegt eure Stärke. Ihr aber wolltet nicht und sagtet: Nein, auf Pferden werden wir fliehen. Darum werdet ihr fliehen. Und auf Rennpferden werden wir reiten. Darum werden eure Verfolger rennen. Tausend werden fliehen vor dem Drohen eines Einzigen, vor dem Drohen von Fünfen werdet ihr fliehen, bis ihr ein Rest seid, wie ein Heereszeichen auf dem Gipfel des Bergs und wie ein Feldzeichen auf dem Hügel. Liebe Gemeinde, die Zeit, die wir aktuell mit der unaufhaltsam weiter um sich greifenden Corona-Pandemie erleben, ist eine Zeit latenter Bedrohung. Und darum ist sie der Zeit von Jesajas Zeitgenossen um etwa das Jahr 700 vor Christi Geburt nicht unähnlich, auch wenn die Bedrohung damals nicht von einer Seuche, sondern vielmehr militärisch-politisch vom Großreich der Assyrer ausging. Ich meine, dass wir alle in einer solchen Zeit der Bedrohung das erst recht begreifen und einsehen müssten, was eigentlich grundsätzlich logisch und gerade für einen Christen selbstverständlich sein sollte. Die Einsicht, dass wir uns unser Leben weder selber geben noch selber erhalten können. Ja, dass wir es uns nicht einmal mit Gütern und Freuden selber füllen können, sondern all dies vielmehr Geschenk ist und stets auch Geschenk bleibt. Die Tatsache also, dass wir trotz allem noch immer da sind, müsste uns mit Dankbarkeit erfüllen. Als Christen bekennen wir zwar, dass Gott auch erhalten will, was er geschaffen hat, aber als Christen wissen wir auch, dass der Bestand unseres Lebens kein einklagbares Recht ist, sondern schlicht und ergreifend eine Wirkung der Geduld und des Erbarmens Gottes. Jesaja schreibt von Umkehr, welche zur Rettung führen würde. Was würde solche Umkehr für uns bedeuten? Dazu gehört sicher auch, dass wir Gott bei der Erhaltung seiner Schöpfung behilflich sind. Vielleicht kommen uns da auch Dinge in den Sinn, die wir erledigen sollten, vielleicht auch Menschen, mit denen wir zu tun haben oder die unsere Hilfe nötig haben. Doch Jesaja würde sagen, dass zu solcher Umkehr sicher auch unsere direkte Beziehung zu Gott gehört. Also gerade nicht diese Haltung, lasst uns in Ruhe mit dem Heiligen Israels, sondern umgekehrt das Wahrnehmen Gottes als ein Ich, das mit uns Verbindung aufnimmt und so zu seinem Du macht. Jesaja geht es hier also nicht wie sonst oftmals um die zweite Tafel der 10 Gebote, sondern um die erste Tafel und dort um das erste und wichtigste Gebot überhaupt. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Im Text bei Jesaja ist es Gott selber, der spricht und sagt, denn es ist ein widerspenstiges Volk, verlogene Kinder, Kinder, die nicht hören wollen auf die Weisung des Herrn, die zu den Sehern sprechen, seht nicht, zu denen, die schauen, er schaut für uns nicht, was wahr ist, sagt uns Schmeichelhaftes, schaut Täuschungen, weicht ab vom Weg, biegt ab vom Pfad, lasst uns in Ruhe mit dem Heiligen Israels. Jesaja war weder für das Paktieren mit den Philistern noch mit Ägypten. Und er war auch nicht für das sich unterwerfen unter die Großmacht von Assur, wie es König Achas, der Vorgänger von Hiskia, im sogenannten syrisch-ephraimitischen Krieg praktizierte. Nein, Jesaja war fürs Stillsein und Abstand nehmen von allem nervösen Suchen nach Verbündeten, wie damals, als Gott durch den Propheten dem König Achas Mut zusprach mit den berühmten Worten, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. So hängt das Fortbestehen des Volks Gottes für Jesaja auch hier nicht von Menschen und ihren Aktivitäten ab, sondern allein von Gott, dem Herrn der Geschichte. Die Völker und Mächte sind seine Werkzeuge, ähnlich wie damals bei der Rettung am Schilfmeer. Für ihn war das Ganze also letztlich eine Frage des Glaubens. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels: In Umkehr und Gelassenheit werdet ihr gerettet. In der Ruhe und im Vertrauen liegt eure Stärke. Natürlich wirft eine solche Haltung, die für Jesajas Zeitgenossen eine große Zumutung bedeutete, etliche Fragen auf. Wie zum Beispiel die nach dem Verhältnis von göttlichem und menschlichem Handeln in der Geschichte. Oder die nach dem Verhältnis von Weltgeschichte und Heilsgeschichte. Fragen, die nicht eindeutig zu beantworten sind. Für Jesaja ist aber letztlich entscheidend, dass Gott die Notwendigkeiten der Geschichte setzt und dass er diese auch durchsetzt. Und so ist er grundsätzlich gar nicht dagegen, dass Menschen in der Geschichte handeln, sondern er ist dagegen, dass sie eigenmächtig handeln, das heißt so handeln, als wäre Gott nicht da. Hier liegt für ihn der springende Punkt, weil sich hinter der Eigenmächtigkeit ein grundsätzlich gestörtes Verhältnis zu Gott verbirgt. Gott wollte durch seinen Propheten mit dem Volk reden, doch er fand das Ohr der Menschen nicht. Jesaja stellt Unansprechbarkeit fest. Nachdem die assyrischen Kultgegenstände wieder entfernt worden sind, der fromme Betrieb am Tempel wieder läuft, haben die Menschen offenbar auch Gott gegenüber so ein ruhiges Gewissen, dass sie sich mit ihm ganz im Reinen wähnen. Das gerade, liebe Gemeinde, müsste uns, wie ich meine, zu denken geben. Auch wir kennen das, dass man in einer wohlgeordneten Kirchlichkeit leben und sich gleichzeitig dem wirklichen, lebendigen Gott beharrlich entziehen kann. Was Jesaja hier kritisiert, ist nicht wirklich eine Ausnahmeerscheinung, denn es passiert auch uns immer wieder, dass sich ein selbstgemachter Götze vor den wirklichen Gott drängt, meist ohne dass wir es bemerken. Auch für uns ist Gott dann gern gesehen, wenn er uns nicht stört oder beunruhigt, sondern unterstützt, was wir uns ohnehin ausgedacht haben, vorgenommen haben. Gott ist uns dann willkommen, wenn er unser Vorhaben quasi untermauert und unser Eigeninteresse absegnet. Für uns sind nämlich wir das Maß aller Dinge. Darum wollen wir uns auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ja, ich denke, an diesem Punkt müssten wir uns auch selbstkritisch eingestehen, dass auch die Kirche mit ihrer Predigt schon viel zu oft Gott verraten hat, indem sie sich selbst und auch den Interessen ihrer mächtigen Beschützer oder reichen Geldgeber zu gefallen predigte. Wirklich umkehren würde dagegen heißen, anzuerkennen, dass wir vor Gott allesamt gescheitert sind, dass er darum auch alle unsere Standpunkte relativiert und unseren Überlegenheiten und allem Stolz ein Ende setzt. Wenn wir lernten, ihn wirklich wieder ernst zu nehmen, würden wir unsere eigensinnigen Wünsche aufgeben und ihn walten und wirken lassen. Ihn über alle Dinge fürchten und lieben und ihm vertrauen. in diesem Stillsein und Hoffen wäre Gott heilsam aktiv und uns wäre geholfen. In unserem Text kontrastiert dieses Stillsein und Hoffen aber auffällig mit der gegenteiligen Reaktion, die in militärischem Machtgebrauch besteht. Auch in unserer heutigen Zeit sind wir es gewohnt, dass die Ausübung, auch die Androhung von Gewalt in unheilvoller Weise Geschichte macht. Und wir sind uns auch bewusst, dass wir stets die ganze Kraft der Herzen und des Willens aufbieten müssen, wenn Friede bestehen bleiben soll. Auf Rennpferden werden wir reiten, das würde heutzutage heißen, mit Kanonen werden wir schießen, Bomben werden wir werfen und unsere Raketen werden jeden Ort der Erde genau treffen. Natürlich würde König Hiskia sagen, ja, wenn Assur nicht wäre, dann könnten wir uns die ganzen Militärbündnisse und Streitkräfte sparen. Wir kennen das bis heute. Und es stimmt ja leider schon, gewissenhaft verwaltete Macht muss sein. Solange es Böses in der Welt gibt, wird es, wenn alle anderen Mittel versagen, durch Machtausübung in die Schranken gewiesen werden müssen. Nur dürfen wir es bei dieser Feststellung nicht einfach bewenden lassen, indem wir uns beruhigt dem Tagesgeschäft zuwenden. Dass nämlich mit dem Einsatz von Gewalt etwas zu gewinnen sei, das ist ein Irrtum. In Vers 14 ist die Rede von völlig unbrauchbaren Scherben, die übrig bleiben. Ganz analog können wir erahnen, dass die Folgen eines Kriegs, bei dem wir heute unser ganzes technisches Wissen und Können einsetzten, die völlige Nutzlosigkeit dessen, was übrig bleiben würde, bei weitem übertreffen. So bleibt uns also realistischerweise lediglich die Voraussetzungen für die Anwendung von Gewalt aufzudecken und die Anlässe für weltbedrohende Konflikte zu beseitigen. Wenn uns das gelingen könnte, wäre schon sehr viel erreicht. Was aber bleibt uns noch als Gemeinde Gottes in dieser Situation zu tun? Die große Weltgeschichte wird ja von anderen gemacht, nicht von uns. Sollen wir uns in den stillen und engen Raum unserer eigenen Herzen zurückziehen und so den inneren Frieden mitten in einer gefährdeten Welt genießen? Ich denke, damit hätten wir Jesaja gründlich missverstanden. Er weiß sich für den Gang der großen Politik durchaus mitverantwortlich. Als Gemeinde Jesu Christi haben wir zwar kein direktes politisches Mandat, aber wir haben eines als Staatsbürger. Und als Gemeinde werden wir einfach durch unser Dasein, unseren Glauben und durch das Gebet auf die große Weltgeschichte einwirken. Im priesterlichen Dienst für die Welt ist unser Gebet um Frieden und unser Wirken für den Frieden eingeschlossen. Und wenn Glauben und Bleiben zusammengehören, wie es heißt in Jesaja 7, Vers 9, dann dient der stille und hoffende Glaube tatsächlich dem Fortbestehen der Welt. Sind wir überzeugte Christen, dann geht von uns eine große Ruhe und Gelassenheit aus. Wo die Quelle dieser Ruhe liegt, das haben wir in der heutigen Lesung gehört. Es kann schon sein, dass dieser Friede der Welt auch durch Leiden errungen werden muss. In diesem Fall würde es zum priesterlichen Dienst von uns Christen gehören, sowohl stellvertretend wie auch zeichengebend dazu bereit zu sein, wenn es nötig ist. Wer nämlich gewiss ist, dass Gott unter allen Umständen das letzte Wort sprechen wird, der braucht nicht unruhig und nervös zu werden, auch nicht in Corona-Zeiten. Zum Schluss hierzu noch eine Reminiszenz, die ich neulich gefunden habe. Zum ersten amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln kam während des Sezessionskriegs eine Delegation und drückte die Hoffnung aus, dass Gott auf ihrer Seite stehen würde. Das ist es nicht, was mich am meisten kümmert, lautete Lincolns Antwort. Man war erstaunt ob dieser Worte, denn was konnte es Wichtigeres geben, als Gott auf seiner Seite zu wissen? Sie erwarteten von Lincoln eine Erklärung. Sie lautete: Worüber ich am meisten besorgt bin, ist die Frage, sind wir auf Gottes Seite?